Also meine Geschichte handelt von Hellweg, das ist mein Held, ein Held in vieler meiner Geschichten. Ich bin auf Hellweg gekommen über ein Songzitat vom großen Fanny van Dannen, der hat gesagt, sie tragen TÜV-Plaketten auf der Seele, sie zahlen keinen Cent Steuern zu viel, sie wollen, dass sich Leistung wieder lohnt, sie sagen, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und so ein Typ ist dieser Hellweg und ich lese es mal am Anfang aus einer Geschichte vor, die heißt Hellweg und das System. Was für diese Geschichte von Bedeutung ist und im Speziellen über den Mann, um den es nun in dieser Geschichte geht, das beginnt jetzt genau an diesem Tag, von dem ich euch nun erzählen werde. Hellweg ist verheiratet. Er hat zwei Kinder, die er beide sehr liebt und er wohnt in einem Haus am Waldesrand, einer Kleinstadt im Nordwesten Deutschlands, wo es flach, grün und sachlich aussieht. Das Haus hat zwei Etagen, einen Keller. Die beiden Kinder haben ihre Zimmer oben, das Elternschlafzimmer ist genau daneben, jede Generation hat ein Bad. Das Erdgeschoss ist, abgesehen von der Gästetoilette und der kleinen Nische, in der Getränkekästen gestapelt werden, ein einziger großer Wohn- und Essbereich, so hatten sich das Hellweg oder vielmehr Ingrid, das ist seine Frau, immer gewünscht. Im Keller ist eine Waschküche, ein Werkzeugraum und Hellwegs Hobbyraum, obwohl er eigentlich überhaupt kein Hobby hat. Der Hobbyraum bietet jedoch zumindest Raum für potenzielle zukünftige Hobbys, die Hellweg einmal ausüben könnte. Darin steht beispielsweise ein Holztresen. Er könnte das Trinken anfangen. Anstelle dieses einen Kastenpilz, den er in einem Monat mit seinem Nachbar Jochen trinkt, könnte er künftig versuchen, den Kasten in zwei oder drei Tagen ganz alleine leer zu bekommen. Es gäbe auch noch weitere Möglichkeiten. Eine Hantelbank steht da. Ingrid hat sie ihm einmal geschenkt. Wieso auch immer, fragt sich Hellweg. Meist, wenn er sich wieder den Fuß daran gestoßen hat. Nun ja, er könnte durch dieses Hobby endlich der vor Muskel strotzende Könner werden, den alle, ob Mann oder Frau, zumindest ein bisschen bewundern. Aber wenn er abends aus der Kanzlei kommt, hat er meist keine Energie mehr für Hanteln. Seine Sekretärin Frau Stremel bewundert ihn doch auch so. Und von der Sauferei würde er womöglich ständig aufstoßen nachts. Das passiert immer, wenn Hellweg zu viel trinkt. Und außerdem findet das seine Frau auch abstoßend. Den Hauptgrund gegen Freizeitalkoholismus sieht Hellweg jedoch darin, dass er dann noch viel mehr Zeit mit seinem Schwager und Jochen verbringen müsste. Nein, danke. Neben der Hantelbank, die unter der Last von Schulheftern seiner Kinder zu leiden hat, gibt es wenigstens noch eine Gerätschaft, die ansatzweise als Hobby von Hellweg gelten könnte. Ein Computer. Der ist auf dem allerneuesten Stand, zumindest irgendwann einmal gewesen. Er leistet auf alle Fälle gute Dienste, findet Hellweg. Er ruft abends und am Wochenenden und natürlich im Urlaub hier seine privaten Mails ab. Eigentlich ist niemals etwas Wichtiges dabei. Meistens sind es Dateianhänge seiner Nachbarn und Kollegen, die nach dem Feierabend noch ein Video von einem betrunkenen Schäferhund oder von einer Frau, der man beim Bierholen am untersten Fach des Kühlschranks unter den Rock schauen kann, oder andere Clips über die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Da könnte sich Hellweg immer kringeln. Ab und zu will Ingrid auch etwas dort bei eBay ersteigern. Aber ansonsten gehört ihm der PC. Naja, manchmal will Luca auch etwas recherchieren für den Heimat- und Sachunterricht, wenn er wieder ein Referat über die Wasserversorgung der Gemeinde hält oder wie Wurst und Käse gemacht werden. Ist das der Fall? Will Luca das dann auch alles ausdrucken, was er da im Internet so findet und das dann als Handout an die anderen Viertklässler verteilen? Hellweg kommt dann immer schon manisch runtergespurtet in den Keller, wenn er das Surren des Laserdruckers hört, denn Luca hat schon einmal einen ganzen Wikipedia-Artikel über Gouda-Käse ausgedruckt und als Druckmenge aus Versehen 92 statt 29 eingetippt. Die Klasse umfasst aber nur 27 Kinder, inklusive ihm. Eines ist für Frau Borstensen und eines für seinen Großvater Walter, weil der schon immer Gouda so mochte. Jedenfalls waren das 63 Kopien zu viel, darauf kommt es an. Natürlich hätte die kleine Julia das dann als Malpapier auf der unbedrückten Rucksäule verwenden können, aber so oft malt sie ja nun auch nicht. Hellweg ist vorsichtiger geworden, seitdem Luca sich da vertan hat. Er hatte sich ja danach auch entschuldigt, das ist ja auch alles kein Problem, meinte Hellweg. Trotz alledem ist es so, dass Patronen teuer sind. Die kosten nun mal Geld und das Papier auch. Das hat Hellweg zwar aus der Kanzlei mitgehen lassen, aber auch der Kanzlei schmerzt das ja im Portemonnaie. Zudem ist das gutes, dickes Papier, auf dem Arbeitszeugnisse und Verträge ausgedruckt werden. Kein Gouda-Wissen. Irgendwann muss er das ja einmal lernen, dass so etwas Geld kostet und es ist nicht egal, ob es im Leben um 92 oder 29 geht. Gut, der Drucker hat immerhin keinen großen Schaden genommen. Die Patrone ist zu drei Vierteln voll, ein beruhigendes, sicheres, wohliges Gefühl. noch so viel Patrone, noch so viele Möglichkeiten, so viele Dinge auszudrucken. Natürlich nur gesetzt im Falle, dass es auch sinnvoll ist und notwendig, wie etwa Stromverträge oder Listen mit Tankstellen im Landkreis, die besonders günstig sind, auch am Wochenende. Als Hellwig eines Abends in seinem Hobbyraum vor dem Computer sitzt und nach Trikotsätzen für seine Hobby-Fußballertruppe sucht, rumort es auf der Kellertreppe. Hellwig schreckt auf, dann lässt es einen ohrenbetäubenden und scheppernden Knall, als hätte ein Einbrecher die massive Haustüre weggehebelt. Das ist es, an was Hellwig als erstes denkt. Panik macht sich breit. Die Kinder schlafen schon. Ingrid ist beim Badminton. Komisch. Schon das dritte Mal diese Woche. Hellwig greift instinktiv zu einem Geodreieck, auf dem Dinosaurier sind. Das muss Luca wohl hier liegen gelassen haben, als er wieder am Drucker war. Das Geodreieck ist letztlich völliger Quatsch, denkt sich Hellwig, weil die Dinosaurier an den Stellen, die eigentlich die Winkelgrade anzeigen sollen, von irgendwelchen Palmen fressen. Hellwig nimmt das geometrisch nutzlose Geodreieck und erhofft sich einen Zugewinn an symbolischer Größe durch die Ikonen der Urzeittiere und die spitzen Ecken. Er ahnt Böses. So spitz sind die Ecken zwar nicht mehr, weil Luca beim Hausaufgabenmachen oft daran lutscht und kaut wie ein GI in Vietnam an seinem letzten Stückchen Trockenfleisch. Doch für diese Inspektion muss es jetzt genügen. Endlich pulsiert da wieder was, endlich lebt etwas in Hellwig. Endlich denkt sich Hellwig, wer solche Augenblicke bewältigen muss, braucht auch überhaupt keine Hobbys, denn der steckt mitten im Kampf um Sein oder Nichtsein. Plötzlich fährt es Hellwig durch Mark und Bein, er kreischt und hofft, dass es niemand gehört hat, denn er wünscht sich doch wieder Hobbys und klang dabei wie eine nervöse, übernächtigte Konfirmandin, auf deren Zeugnisheft man einen riesigen Penis mit Edding gemalt hat. Etwas hat ihn berührt. Er lässt das Geodreieck fallen. Flocke, es war nur die Katze. So, mal bis hierher, die Geschichte geht noch weiter und es wird ein unglaubliches Geschehnis darauf folgen, was die Welt so noch nicht gesehen hat.
Friedrich Schulz las aus seinem Werk Hellwig. Den Reigen der Thüringer Autoren beschließt nun Pauline Werner.
Ich lese jetzt aus dem Provinzgeschnatter. Shopping. Ein Männeralbtraum. Shopping ist für die meisten Frauen nicht einfach ein Mittel, um Kleidung, Schuhe und anderen Schnickschnack käuflich zu erwerben. Wir Mädels gehen nicht etwa einkaufen. Wir zelebrieren das Hobby Shopping in einer Weise, die Männer niemals verstehen werden. Gern allein, am liebsten aber mit unserer besten Freundin, fallen wir in der Shoppingmeile unserer Wahl ein, bereit, ein kleines Vermögen für ein einziges Teilchen zu opfern. Vorausgesetzt, es handelt sich um Liebe. Wenn das begehrte Fähnchen dann auch noch ein rotes Preisschild ziert, ist unser Glück perfekt. Kurz gesagt, wir Frauen genießen Shoppen. Es ist selten notwendiges Übel, denn wenn wir ehrlich sind, hat jede von uns genügend Klamotten im Schrank, um eine Kleinstadt angemessen zu kleiden. Shoppen hat Wellnesscharakter für die meisten von uns. Wenn ich mit meiner Freundin Jule unterwegs bin, dann kann es passieren, dass wir 20 Teilchen an- und wieder ausziehen, ohne ein einziges zu kaufen. Denn nur, wenn ein Teil zu uns spricht, ist es das Richtige. Für Jule und mich erhöht das Beschnuppern, Befühlen und Anprobieren nur den Spaß, den Shopping bedeutet. Versuchen Sie mal, mit einem Kerl Spaß beim Shoppen zu haben. Früher schleppte Jule mit Freuden ihren Liebsten auf Einkaufstouren mit. Während er noch geduldig in Laden Nummer 1 schlurfte, zog er in Geschäft Nummer 2 bereits einen Flunsch. Und spätestens bei Laden Nummer 3 gab's Stress. Nein, natürlich nicht lautstark. Er mit einer erhöhten Taktzahl an unüberhörbaren Schnaufern des Liebsten. Oder dreimal in der Sekunde von der Umkleide zum Ausgang tigern, dass die Sohlen quietschen. Es dauerte ein paar Jahre, bis Jule dahinter kam, dass sie nicht unbedingt jeden Spaß mit ihrem Goldstück teilen muss. Richtig strapaziös wird es erst, wenn die Spezies Mann neue Klamotten braucht. Hier besteht einer der scheinbar unüberwindlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Denn der gemeine Mann betritt ein Klamottengeschäft nur dann freiwillig, wenn der Hosenboden der alten Jeans hoffnungslos durchgewetzt und die Sneakers rettungslos abgelatscht sind. Für ihn ist der Erwerb von Kleidungsstücken lästig und nur bei wirklichem Bedarf durchzuführen. Wenn es dann aber soweit ist, Mann hat vor dem Betreten eines Geschäftes klare Vorstellungen von der zu erwerbenden Klamotte. Beim Hosenkauf sieht er kein Problem. Schließlich stehen alle wichtigen Informationen auf dem Etikett in der Jeans, die seit Jahr und Tag an seinen Hüften klebt. Mann weiß, Jeans ist gleich Jeans. Manche Kerle achten sogar auf die Marke. Die oder keine. Mit Knöpfen oder Reißverschluss. Seltsame Welt. Er plant für den Einkauf höchstens 10 Minuten ein. Schließlich weiß er genau, was er will. Bis er den Laden betritt. Und spätestens in der Umkleide feststellen muss, also für den Fall, er hält das für nötig, dass sich die Zeiten auch bei Farbgebung und Schnitt von gewöhnlichen Jeans ein bisschen geändert haben, seit er zum letzten Mal eine solche gekauft hat. Natürlich merkt er das nicht. Er dreht und wendet die Hose, schüttelt sie und probiert es gleich noch einmal. Der Mann als Jeanskäufer ist ein ebenso anstrengender wie hilfloser Kunde. Während er noch den Schock darüber zu verdauen versucht, dass sein bewährtes Beinkleid vom Hersteller längst verrissen worden ist, legt ihm die beflissene Hosenverkäuferin das eine oder andere Modell zur Anprobe hin. Nun kommt zu des Mannes Verärgerung noch Verwirrung hinzu. Wieso verdammt nochmal soll er mehrere Jeans probieren? Er braucht doch nur eine. Widerstrebend schlüpft er in Hose Nummer 1 und muss feststellen, dass diese zu eng ist. Wie kann das passieren, wo er sich doch strikt nach den Maßgaben aus der bewährten Hose gerichtet hat? Als Beinkleid Nummer 2 und 3 selbstverständlich mit gleicher Maßangabe so weit ausfallen, ist ihm alles egal. Er will nur noch weg von diesem Irrsinn und ist bereit, die nächstbeste Hose zu kaufen, deren Knopf zugeht. Wenn er Glück hat, wird die beratende Fachverkäuferin ihm tatsächlich geduldig zur Seite stehen und weitere Modelle zur Verfügung stellen. Eine Profiverkäuferin wird auf die richtige zeigen und sagen, das ist sie. Mann wird sie lieben. Die anderen Verkäuferinnen lassen es laufen, wissen, spricht den Kerl nicht an. Nur die aus dem ersten Lehrjahr stehen ständig um ihn herum und zeigen im Sekundentakt irgendwelche Hosen. Gefühlte Stunden später hat Mann im besten Fall eine Hose, die seinen Hintern sehenswert macht, im Schritt nicht kneift oder gar Falten wirft und deren Beinlänge nicht Hochwasser schreit. Im anderen Fall hat er eben neue Beinkleider. Keinesfalls wird er den Aufriss verstehen, dessen Opfer er soeben geworden ist. Denn die meisten Männer haben keine Ahnung davon, was uns Frauen seit frühester Jugend so selbstverständlich geworden ist. Kleider machen uns nicht zu anderen Menschen. Wir wissen eben, wenn wir uns nur die Zeit nehmen, die richtigen zu finden, dann machen sie uns schön.